herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo aus Deutschland. Ich habe heute Heiko Richter zu Gast. Heiko ist Scrum Master bei der Autovermietung Six in München. Mit Heiko spreche ich heute über agiles Projektmanagement und die Herausforderungen für Scrum Master. Herzlich willkommen, Heiko. Schön, dass du heute da bist. Erzähl uns doch mal, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst.
Ja, hallo Christine und vielen Dank für die Einleitung. Sehr schön, mit dir zu plaudern über das Scrum Master Dasein, was ein sehr, sehr interessantes Jobprofil ist. Ich habe angefangen nach dem Studium mit klassischem Projektmanagement und mit wachsender Komplexität von Projekten stößt man da an Grenzen. Man merkt, dass man relativ schlecht vorhersehen kann, wo ein Projekt hingeht, die sogenannten Unknown Unknowns. Dafür gibt es eine schöne Lösung und das ist agiles Arbeiten, agile Softwareentwicklung, agiles Projektmanagement. Und deswegen habe ich mich in diese Branche verirrt, habe mir angeschaut, wie funktioniert das Ganze und habe festgestellt, es macht super viel Spaß, Projekte agil umzusetzen mit wunderbaren Teams und deswegen bin ich heute Scrum Master.
Wie genau bist du denn vom klassischen Projektmanagement dann letztendlich zum Scrum Master geworden?
Also meine vorherige Firma war schon per se recht agil, weil wir ein Startup waren. Und wir haben festgestellt, wenn wir den Kunden dazu bringen, dass er mit uns den agilen Weg geht, dann können wir wesentlich mehr umsetzen, können wir wesentlich besser Kundenwunsch sein. Und wir haben einige Kunden gefunden, die mit uns diesen Weg gegangen sind. Und die Erfahrungen haben uns gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist. Und so haben wir diese Agilität immer weiter verinnerlicht und irgendwann angefangen, auch klassisches Scrum einzusetzen, auch Kanban-Elemente einzusetzen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich noch vertiefen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch Scrum Master. Ich lasse das Projektgeschäft, die PO-Arbeit sein und kann mich voll auf die Teams und das agile Arbeiten konzentrieren.
Willst du noch mal ganz kurz skizzieren, was dein Job als Scrum Master genau ist und wie sich der von der Rolle von einem Projektmanager unterscheidet?
Ja, sehr gerne. Also die Arbeit als Scrum Master ist vor allen Dingen eine Arbeit, die sich mit Prozessen beschäftigt und damit, wie ein Team bessere Ergebnisse leisten kann, wie sich ein Team weiterentwickeln kann. Der Fokus liegt also nicht auf dem Produkt, wie beim PO oder beim klassischen Projektmanager, sondern eher darin, Teams zu kontinuierlicher Verbesserung zu bringen. Das heißt, das Ziel ist, dass jedes Team viel Potenzial hat und dieses Potenzial muss gehoben werden, damit das Produkt noch besser entwickelt werden kann.
Danke. Jetzt hast du ja vorher schon erzählt, dass in deiner vorherigen Firma eine Transformation von dem klassischen Projektmanagement zum agilen Projektmanagement hin stattgefunden hat. Kannst du da mal skizzieren, was da die drei wichtigsten Punkte waren, warum es dann letztendlich auch geklappt hat und wo vielleicht auch Stolpersteine waren?
Ja, also zunächst mal brauchst du ein Umfeld, was agil ist. Du brauchst ein gemeinsames Mindset. Das war bei uns absolut gegeben. Das heißt, wir alle waren willig, dazu zu lernen. Wir alle waren willig, kleine Schritte zu gehen und Feedback einzusammeln, sehr, sehr regelmäßig. Das zweite Erfolgskriterium ist natürlich der Kunde. Du brauchst einen Kunden, du brauchst einen Partner, der bereit ist, diesen Schritt zu gehen, der sagt, ja, ich gebe dir jetzt keinen vorgefertigten Plan. Ich erwarte nicht, dass ich perfekt weiß, was bekomme ich genau für welchen Kostenblock. Dann geht es darum, dass du die richtigen Leute mit den richtigen Skills zusammenbringst, dass du ein Team hast, was auch das umsetzen kann, was du umsetzen willst.
Es klang jetzt ein bisschen so als vorher, als hättet ihr die Kunden dann danach ausgesucht, dass sie agil arbeiten und sich darauf einlassen, auch gerade entsprechend der Zielsetzungen mit den Kosten und so weiter. War das so oder wie lief das dann?
Nun, als kleinere Firma kann man sich nur bedingt die Kunden aussuchen. Mhm. Man muss natürlich schon glücklich sein, wenn die Kunden kommen zu einem, mhm. Wenn das Produkt zum Kunden passt. So gab es also durchaus auch große Kunden, die sehr anderes Mindset hatten und erst im klassischen Projektmanagement kamen. Aber dazu haben sich natürlich andere Kunden gemischt und die Kundenbeziehungen wurden intensiviert und wurden zu langfristigen Partnerschaften. Und das hat uns bestärkt in der Einsicht, agiles Arbeiten macht absolut Sinn.
Wie habt ihr das dann gemacht, parallel die klassischen Kunden und die agil zugeneigten Kunden zu betreuen?
Das ist im Prinzip kein Problem, weil du andere Anforderungen hast. Du musst mit Timeboxen arbeiten, du hast eine bestimmte Zeit für einen Kunden und wenn der Kunde erstmal ein Pflichtenheft will, dann musst du natürlich das Pflichtenheft mhm. aufbauen, wohl wissend, dass du während dieser Zeit nicht produktiv sein kannst. Für andere Kunden konntest du halt gleich loslegen und konntest einen Prototypen entwickeln, konntest Features entwickeln, mhm. Was natürlich deutlich spannender ist für dich als Entwicklungsumgebung, aber auch für den Kunden, weil er viel schneller natürlich ein Ergebnis sieht.
Mhm. Und dann hat sich das peu à peu quasi verschoben von dem Klassischen zum Agilen.
Ja, das kann man so sagen.
Mhm.
Heute ist es so, heute bin ich ja bei Sixt, wir sind nicht nur Autovermietung, sondern wir sind ein Mobilitätsdienstleister, einer der ganz großen, mit einer sehr, sehr großen Entwicklungsabteilung und die gesamte Entwicklung bei Sixt ist agil aufgestellt, das heißt, wir haben ganz viele Teams, die in Sprints arbeiten, die Scrum oder Kanban umsetzen und dort sieht man, was für Möglichkeiten man hat, wenn man konsequent den agilen Weg geht.
Kannst du mal skizzieren, wie jetzt so ein ganz konsequent agiler Tag bei dir aussieht?
Das Schöne ist, dass kein Tag so aussieht wie ein anderer, denn die Herausforderungen jeden Tag sind andere. Ein Teil meiner Arbeit ist natürlich das Facilitaten. Es gibt bestimmte Events, die wichtig sind, um agiles Arbeiten erfolgreich zu führen. Das ist zum Beispiel das Daily, die täglichen Abstimmungen mit den Entwicklern oder zwischen Entwicklern, QAs, Product Owner und Scrum Master. Das sind andere Events, wie zum Beispiel ein Sprint Planning, wo beschlossen wird, was packe ich denn in den neuesten Sprint, in die nächste Iteration rein? Was für Features wollen wir als nächstes umsetzen? Dazu kommt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das kontinuierliche Feedback. Das heißt, Retrospektiven müssen vorbereitet werden. Ständig bin ich auf der Suche nach, okay, was können wir noch besser machen? Wo kann man dem Team noch helfen, dass es frei ist, seine Arbeit zu machen? Und wo gibt es noch irgendwelche Blocker, die aufgelöst werden müssen? Dieses tägliche Inspect und Adapt, das ist die Kernaufgabe des Scrum Masters. Und die findet natürlich einen guten Teil des Tages ebenfalls statt. Und der Rest ist Kommunikation, ist Leute zusammenzubringen. Wie angesprochen, haben wir viele Teams, die unter Umständen auch an einem Produkt arbeiten. Das heißt, Alignments sind wichtig, Austausch zwischen den Teams, Abstimmungen, wie bauen wir was. Möglicherweise gibt es Features, die müssen mit anderen Teams abgestimmt werden, weil die einen anderen Teil dazu liefern müssen. Da muss man sich natürlich einigen. Und das möglich zu machen, das ist Aufgabe des Scrum Masters.
Jetzt bist du ja als Scrum Master keine Führungskraft im klassischen Sinne, sondern du hilfst im Grunde dem Team, dass sie sich besser selbst organisieren können und dass sie noch produktiver sind. Wie genau ist es dir gelungen, in diese Rolle auch reinzuwachsen, gerade vom klassischen Projektmanagement her? Und wie füllst du das heute aus?
Absolut. Der Scrum Master ist ja ein Servant Leader. Der Scrum Master führt, indem er Best Practices aufzeigt, indem er das Team dazu bringt, selbst zu reflektieren, selbst Lösungen zu entwickeln. Mhm. Also im Prinzip ist der Scrum Master ein Coach, der ein Team oder auch Individuen dazu bringt, darüber nachzudenken, was noch besser werden kann, wie der Prozess noch besser gemacht werden kann. Es ist ganz wichtig im agilen Umfeld, dass flache Hierarchien existieren. Es soll kein Teamlead oder so etwas geben. So eine Rolle gibt es nicht in der agilen Arbeitswelt. Es geht darum, dass das Team als Ganzes verantwortlich ist für den Erfolg eines Produktes, und das zu zeigen, zu leben, auch immer wieder hinzuweisen, was getan werden kann, das schafft einem den Rahmen, erfolgreich zu agieren als Scrum Master.
Wie genau kommt man dahin, dass das Team dann auch wirklich selbstverantwortlich arbeitet?
Das sind viele Experimente, die durchgeführt werden. Mhm. Das ist der klassische Blick auf die Ergebnisse. Das ist die Reflexion, okay, was haben wir denn gut gemacht, oder vielleicht ist es nicht so gut gelaufen in der letzten Iteration. Warum ist es nicht so gut gelaufen, mhm, und was können wir ändern, damit die nächste Iteration noch besser wird? Und im Laufe des Prozesses hat das Team einen recht guten Gespür dafür, wo es hakt und auch was verbessert werden kann. Das heißt, Teams, die sehr erfahren sind, die finden von sich aus auch schon Lösungen, die suchen danach und die fordern auch Lösungen ein. Unerfahrenere Teams, die muss man vielleicht ein bisschen mehr auf die Spur noch bringen. Denen kann man noch ein paar Ideen aufzeigen, was getan werden kann. Aber das Hauptziel soll sein, das Team als solches, als Ganzes, soll darüber nachdenken, wie der Prozess verbessert werden kann.
Jetzt ist ja so ein agiler Prozess auch nicht unstrukturiert, was oft immer wieder so ein Missverständnis ist, dass eigentlich agil kaum Regeln hat. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Woher weißt du denn nun als Scrum Master, auf welche Regeln, Vorgaben und Prozesse du bestehen musst und was vom Team auch durchaus mal frei entschieden werden kann?
Grundsätzlich ist man ja nicht agil, weil man irgendwelche Regeln einhält, sondern diese Vorgaben, die sind kein Selbstzweck. Mein Selbstverständnis ist, diese Regeln müssen erklärt werden. Mhm. Diese Ideen, die agile Methoden haben, die haben einen Sinn. Und mein Job ist es, dieses Mindset zu schaffen, zu erklären, warum manches vielleicht besser ist als anderes. Mhm. Und der entscheidende Grundsatz für mich ist, lass das Team entscheiden. Wenn das Team mal ausprobieren möchte, eine Regel beiseite zu schieben, okay, probieren wir es aus und schauen wir uns dann an, war es erfolgreich oder nicht. Und dann kommt man sehr schnell dahin, dass man sagt, diese Regeln, diese wenigen Regeln, die es gibt im agilen Arbeiten, zum Beispiel der tägliche Austausch im Daily, zum Beispiel die regelmäßigen Retrospektiven, all das bringt Mehrwert für das Produkt und für die Produktivität. Und deswegen muss ich weniger darauf bestehen, sondern ich erkläre dem Team, warum wir es machen und zeige ihnen auf, dass diese Regeln absolut sinnvoll sind. Eingreifen muss ich nur dann, wenn die Werte nicht berücksichtigt werden oder wenn die Werte missbraucht werden, die agiles Arbeiten mit sich führen, wie zum Beispiel Respekt, Offenheit, Fokus. Wenn diese Sachen nicht im Tagesgeschäft eine Rolle spielen, wenn die Stimmung im Team kippt, weil die Leute diese Regeln nicht beachten, dann ist es natürlich Zeit für den Scrum Master zu sagen, Leute, wir müssen mal reden. So wie wir gerade miteinander reden, ist es nicht in Ordnung.
Wie gehst du dann damit um und wie geht das Team dann auch damit um? Wird es angenommen?
Es gibt ja die verschiedensten Arten von Eskalation und wie man so ein Thema angeht. Man kann das in der Retrospektive behandeln, man kann One-to-Ones suchen. Und in der Regel ist es kein Problem, weil das die Einsicht da ist, weil das Team merkt, okay, es ist wichtig, gut miteinander umzugehen, es ist wichtig, bestimmte Grundsätze einzuhalten, gerade wenn das Team sehr international ist, kann es natürlich auch kulturelle Unterschiede geben, die berücksichtigt werden sollten. Und zumindest bei meinem Team habe ich da keine Probleme. Die sind super in dem Fall und leben wirklich die Agilität.
Ein großer Grundsatz von agilem Arbeiten ist ja auch, dass es sehr mitarbeiterzentriert sein soll. Wie stellst du das denn sicher?
Was meinst du mit mitarbeiterzentriert?
Dass es wirklich um die Menschen geht und dass es wichtig ist, diese Arbeitsbedingungen auch entsprechend zu schaffen, dass da eine Produktivität da sein kann.
Mhm. Also Mitarbeiterzentriertheit sehe ich als die Möglichkeit an, das Team entscheiden zu lassen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz in der agilen Arbeit. Dadurch, dass wir auch flache Hierarchien haben, wir haben eine klare Rollenverteilung. Mhm. Der Product Owner sagt, was ist ihm wichtig. Er priorisiert die Features, die gebaut werden sollen, aber wie sie gebaut werden, wie sie implementiert werden, das ist Sache des Dev-Teams. Und dadurch, dass das Team mehr Verantwortung bekommt, wird es auch motivierter, sieht es als ihr Baby an und findet dadurch die bestmöglichen Lösungen, die wir dann wiederum den Stakeholdern präsentieren. Und das macht super viel Spaß und ist motivierend für alle. Deswegen ist diese Mitarbeiterzentriertheit sehr wichtig im Sinne von, das Team entscheidet über das Wie und der PO entscheidet über das Was.
Wie kann jetzt ein Unternehmen dahin kommen, dass es so eine Unternehmenskultur auch hat, in der dieses agile Arbeiten überhaupt möglich ist?
Der Schlüssel hier ist wiederum das Mindset, ist das Verständnis dafür, dass nicht alles von oben herab bestimmt wird, sondern man muss als Führungskraft ein Stück weit auch Verantwortung abgeben. Das ist nicht immer leicht, das muss geschult werden.
Wie kann man da hinkommen?
Das ist ein langwieriger Prozess, der viel Coaching bedarf, vor allen Dingen im Management. Der beste Weg ist tatsächlich, wenn dieses Mindset in der obersten Führungsebene angesiedelt ist. Mhm. Das kann ich zum Beispiel bei uns bei Sixt hervorragend sehen. Da wird agiles Arbeiten selbst bei uns im Board umgesetzt. Wir haben letztes Jahr die Wände rausgerissen im Boardraum. Okay. Das ist jetzt auch ein Open Space, wo man auch die Vorstände direkt treffen kann.
Okay.
Und wenn sowas von oben gelehrt wird, dann ist es deutlich leichter auch fürs mittlere Management darüber nachzudenken, dass es richtig ist. Man braucht eine Fehlerkultur, es muss erlaubt sein, auch zu scheitern, es muss erlaubt sein, Dinge auszuprobieren, dann kritisch zu reflektieren, okay, war es gut oder war es nicht gut. Und wenn man das schafft, wenn man diese Unternehmenskultur insofern ändern kann, dann hat man gute Chancen, dass so eine agile Transformation auch funktioniert.
Wie schaffst du es, dass du in deinem Team eine gute Fehlerkultur hast? Hast du da so Best-Practice-Beispiele?
Wir fragen nicht danach, wer ist schuld, wenn irgendein Fehler passiert, sondern wir schauen zunächst mal, okay, wie können wir das Problem beseitigen, schnellstmöglich. Wir schauen dann später auf diese Fehler in der Retrospektive beispielsweise oder auch mit einem Post-Mortem-Meeting, wo wir alle Personen zusammenbringen und aufzeigen, hey, wir haben einen tollen Job gemacht, wir haben das Problem super beseitigt und was lernen wir fürs nächste Mal? Wie können wir den Prozess insoweit ändern, dass wir diesen Fehler nicht nochmal machen? Und dadurch, dass wir überhaupt nicht darauf schauen, okay, wo ist der Fehler entstanden, merken die Leute, hey, es ist völlig in Ordnung, auch Fehler zu machen, weil in der Regel auch nicht ein Single Point of Failure da ist. In der Regel ist Softwareentwicklung Teamwork, ist Softwareentwicklung ein Zusammenarbeiten und da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben und oftmals sind es dumme Zusammenhänge, dumme Zufälle, die dazu führen, dass irgendwas dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt, was eigentlich nicht hätte dort sein sollen. Aber mit diesem Mindset kann man es schaffen, auch eine Fehlerkultur zu entwickeln.
Jetzt ist es ja, du klingst so bei Sixt so, dass es jetzt nicht isolierte Abteilungen gibt, die agil arbeiten und andere, die klassisch arbeiten. Stimmt das so?
Zumindest in der Entwicklung sind wir komplett agil, das ist richtig, ja.
Wie müssen denn jetzt die Schnittstellen zu anderen Abteilungen, die nicht agil arbeiten, aussehen und gestaltet werden oder auch zum mittleren Management, damit das agile Arbeiten funktionieren kann? Also da gibt es ja dann doch oft nochmal das Bedürfnis nach genaueren Plänen, längerfristigeren Plänen, Kostenvorgaben, Kostenrahmen und so weiter.
Das Schöne bei uns ist, dass unsere Stakeholder, unsere Kunden intern sind. Mhm. Die wissen, wie wir arbeiten. Das heißt, die müssen wir nicht überzeugen. Wir müssen es nicht mit Kostenplänen um die Ecke kommen. Mhm. Aber natürlich ist es wichtig, einen regelmäßigen Austausch mit den Stakeholdern, mit anderen Abteilungen zu suchen. Das heißt, wir müssen genau verstehen, was sind die Requirements, was sind die Anforderungen, die die Abteilungen haben, warum sollen wir ein Feature bauen? Wo ist der Pain? Dieser regelmäßige Austausch, dieses Stakeholder-Management ist zunächst Aufgabe des POs, aber natürlich auch unterstützt vom Scrum Master. Das heißt, wir müssen transparent sein, wir müssen sichtbar sein und wir müssen immer wieder auch fragen nach Feedback. Wir müssen fragen, okay, trifft es das, was wir gebaut haben? Was sollten wir noch ändern? Was sind eure Erfahrungen? Das Entwicklerteam selbst soll fokussiert arbeiten können. Das heißt, es ist nicht zielführend, wenn das Entwicklerteam jeden Tag in irgendwelchen Meetings ist. Aber vor dem Entwicklungsstart müssen wir natürlich uns sehr gut abstimmen und da müssen auch die Entwickler die Möglichkeit haben, direkt mit den Kunden in Kontakt zu kommen und direkt auch kritisch nachzufragen, was bauen wir denn da gerade und welches Problem lösen wir damit?
Problemlösung ist ein gutes Stichwort. Über welche KPIs haltet ihr denn die Projekterfolge nach?
Wir sollten uns zunächst mal überlegen, was ist denn am wichtigsten in der Softwareentwicklung? Das ist zum einen Time to Market, also wie schnell können wir Sachen liefern? Und das andere ist die Qualität, also wie gut ist das Produkt, was wir ausliefern? Und hierfür hat man in der agilen Softwareentwicklung ein paar Kennzahlen, die man sehr schön messen kann. Das ist im Scrum zum Beispiel die Velocity. Jede Aufgabe, jeder Task wird bewertet vom Team und zwar in einer relativen Einheit. Das heißt, man kann nicht die Einheiten klassisch, also man kann sie nicht umrechnen in Zeiten, in Manpower oder Manhour. Nochmal, also diese Velocity kann man sehr schön messen mit Story Points. Das ist eine relative Einheit. Das heißt, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen den Story Points und Mannstunden zum Beispiel. Mhm. Aber wir wissen sehr wohl, wie komplex ist ein Thema. Und die Realität zeigt, ein sehr komplexes Feature hat viele Unwägbarkeiten. Deswegen wird man sehr, sehr lange damit beschäftigt sein. Ein sehr kleines, sehr wenig komplexes Feature kann man sehr leicht einschätzen. Wir messen also jede dieser diese Stories, geben dem einen Storypoint und dann sehen wir, wie viele Storypoints schaffen wir pro Sprint. Das ist die Velocity. Diese kann man sehr schön messen. Eine andere Möglichkeit ist die Durchlaufzeit, also wie lange braucht ein Ticket, um von vom Beginn bis zum fertigen bis zur fertigen Umstellung den Prozess zu durchlaufen. Sowas kann man sehr schön messen und kann dann versuchen, mit dem Team an diesen Zahlen zu arbeiten. Eine andere Zahl ist zum Beispiel aufgetretene Bugs. Jeder Bug, jeder Fehler im Produkt wird aufgenommen, muss ja auch beseitigt werden. Wenn viele Bugs existieren, kann sich das Team nicht mit Features beschäftigen. Und deswegen ist es wichtig, zu versuchen, so wenig wie möglich Fehler in ein Produkt reinzubringen oder ein Produkt zu releasen mit möglichst wenig Fehlern. Und diese Zahl, die ist ebenfalls transparent und kann schön präsentiert werden und ist auch ideal für eine Retrospektive, um nachzudenken, okay, was für Fehler haben wir gehabt, wie viele Fehler haben wir gehabt und was könnten wir ändern, um das nach unten zu schrauben. Daneben haben wir bei Sixt auch OKRs im Einsatz, Objectives and Key Results, eine sehr, sehr schöne Methode, um fokussiert, quartalsweise sich Ziele zu setzen. sehr bekannt geworden durch Google, die das auch machen. Und damit haben wir ebenfalls eine gute Möglichkeit, regelmäßig auf unseren Erfolg zu schauen.
Danke. Jetzt vom Erfolg mal zum Misserfolg. Was sind denn deiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte, woran die meisten agilen Projekte scheitern? Und was können wir daraus lernen?
Problem 1, fehlendes Mindset. Wenn du das Mindset im Team oder auch außerhalb des Teams nicht hast, dann wirst du keinen Erfolg haben. Das heißt, du musst dich darauf einlassen, agil arbeiten zu wollen, auch eine gewisse Unschärfe zu haben in der Planung. Mhm. Oder nicht bis in 3 Monaten schauen zu können, sondern zunächst mal bis zum nächsten Sprint, bis zur nächsten Iteration. Mhm. Das zweite ist fehlendes Vertrauen. Wenn das Vertrauen nicht da ist in die Kollegen, wenn das Vertrauen nicht da ist in das Team, dann wirst du keinen Erfolg haben, sondern nur mit dem Vertrauen, dass das Team das Bestmögliche macht, dass der Kollege auch wunderbaren Code schreiben kann. Mhm. Nur dann wirst du auch ein wirklich gutes Zusammenarbeit zustande bringen. Und das dritte ist nicht klare Requirements. Ein Problem, was sehr oft im Business herrscht. Das Team soll etwas umsetzen, aber es ist nicht wirklich durchdacht. Ja. Vielleicht ist auch nicht jedes Problem beschrieben. Und damit produziert man viel Code, der unnütz ist, oder viele Features, die eigentlich gar nicht gebraucht werden. Deswegen wichtig, dass das Business die Anforderungen klar definiert, dass das Business genau überlegt, was brauche ich denn, wie kann ich denn mein Problem lösen. Mhm. Und dann macht es auch doppelt so viel Spaß, weil das Team dann auch sieht, hey, mein Feature wird benutzt und genutzt. Das, was ich gebaut habe, bringt Mehrwert für die Company und sichert damit auch meinen Arbeitsplatz.
Welche 3 Tipps könntest du denn jetzt jemandem mit auf den Weg geben, bei dem es noch nicht ganz so rund läuft, der aber gerne stärker noch agil arbeiten wollen würde?
Erster Tipp, holt euch einen erfahrenen Coach ins Haus. Mhm. Es ist absolut sinnvoll, jemanden zu haben, der weiß, wie agiles Arbeiten funktioniert und der erklären kann, warum agiles Arbeiten in vielen, vielen Fällen Vorteile gegenüber klassischem Projektmanagement hat. Denn nur wenn man versteht, warum man was einsetzen soll, wird man es dann auch mit Leidenschaft tun. Das zweite, habt keine Angst, aus eurer Komfortzone zu gehen. Es ist manchmal hart, weil man einen Prozess gelernt hat, weil es vielleicht auch sehr bequem ist, Dinge zu machen, aber nicht immer ist es der beste Weg. Das heißt, das ist der 3. Tipp, startet Experimente und wertet sie aus. Also probiert Dinge, die ihr bisher noch nicht gemacht habt, aus dem agilen Toolkit. Schaut da drauf und sagt, hey, was haben wir gelernt daraus? Vielleicht war es nicht gut, aber dann probieren wir etwas anderes aus und wissen schon mal, dass das nicht das Richtige ist. Aber vielleicht haben wir auch richtig viel Erfolg dabei. Und wenn man diese 3 Dinge beherzigt, glaube ich, dann kann man auch sehr, sehr gut zum agilen Umfeld kommen.
Jetzt bist du ja schon sehr, sehr gut zum agilen Umfeld gekommen. Welche 3 Ressourcen haben dich denn auf deinem Weg dahin am meisten inspiriert? Also zum Beispiel Websites, Podcasts, Bücher, Meetups, Menschen, Orte, was auch immer.
Als Nummer 1 würde ich ganz klar sagen, meine Teams. Es ist wahnsinnig inspirierend, mit Teams zu arbeiten, die gemeinsam an einer Sache arbeiten, die gemeinsam nach Lösungen suchen, die gemeinsam wunderbare Features auf die Beine stellen und die bereit sind, auch Experimente zu gehen, die bereit sind, sich selbst zu verbessern. Das sehe ich in der täglichen Arbeit, das sah ich immer in der täglichen Arbeit mit meinen Teams und das inspiriert mich extrem. Das zweite, wir haben eine wunderbare agile Community. Das heißt, auf Konferenzen, auf agilen Meetups kannst du wahnsinnig tolle Leute treffen, mit denen ins Gespräch kommen, kannst Dinge ausprobieren, kannst neue Ideen aufnehmen, die du dann umsetzen kannst mit deinen Teams. Also diese Community ist auf jeden Fall eine große Bereicherung im agilen Arbeiten. Und das dritte, ich würde sagen, das sind die Experimente, die wir durchführen täglich, die kleinen und auch die größeren. Wenn ich sehe, okay, hier ist vielleicht was, was man noch verbessern kann. Wenn ich dem Team dann sage, hey, habt ihr Lust, mal dieses und jenes auszuprobieren? Wir machen das und wir sehen, hey, das hat Erfolg. Das ist super inspirierend. Mhm. Und damit ist der Erfolg dann auch das, was das Team motiviert und was mich motiviert, diesen Prozess mit ihm zu gehen.
Danke. Jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, was dir aber sehr, sehr wichtig wäre, dass es jetzt noch zur Sprache kommt, oder irgendwas, was du noch promoten möchtest?
Vielleicht nur eine Sache, dass Agilität kein Selbstzweck ist, sondern die Lösung zu vielen Problemen, unter denen klassische Projekte leiden. Um wirklich erfolgreich zu sein, braucht es mehr als einige Artefakte. Also es reicht nicht einfach nur ein Daily zu machen und eine Retrospektive vielleicht und dann sagen, wir sind agil. Dazu brauchst du eine Philosophie. Und bis dahin ist es ein weiter Weg. Das ist nicht leicht. Es ist ein steiniger Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Das sage ich aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Deswegen ein langer Atem und die Lust, was Neues auszuprobieren. Dann, glaube ich, ist man auf einem guten Weg, auch agile Projekte erfolgreich zu meistern.
So ein schönes Schlusswort. Danke, Heiko, für die tollen Einblicke in deine Arbeit und ins agile Arbeiten insbesondere.
Vielen Dank, Christine. Es war mir eine Freude.
Ja, mir auch.
Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in 2 Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.